Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und heute ist Freitag, der 26. November. 3 Monate ist es nun her, dass die internationalen Militärtruppen aus Afghanistan abgezogen sind. Nach fast 20 Jahren NATO-Einsatz schaffte es die Taliban innerhalb weniger Tage, die Macht im Land wieder an sich zu reißen. Joe Biden war trotz der dramatischen Lage in Afghanistan überzeugt von seinem Truppenabzug.
I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces.
Millionen von Afghanen wollten daraufhin fluchtartig das Land verlassen. Deutschland, die USA und andere Länder charterten Flüge für die Helferinnen und Helfer. Doch die bittere Wahrheit ist, längst nicht alle fanden einen sicheren Platz in einem der Rettungsflugzeuge. Und wie ist die Situation heute? Weiterhin harren tausende afghanischer Ortskräfte vor Ort aus und hoffen auf Hilfe aus dem Ausland. Was ihnen droht, wenn sie in Afghanistan von den Taliban aufgespürt werden, erzählt ein Afghane bei Stern TV. Er arbeitete 7 Jahre lang als Übersetzer für die deutsche Bundeswehr. Nun hat er Angst um sein Leben und um das seiner Familie.
Die finden dann, also die werden mich verhaften. Die werden anfangen, mich zuerst vor Ort direkt da mit Waffen schlagen. Dann werden die vielleicht dich mitnehmen. Ich werde in grausame Gefängnisse des Talibans oder in eine Wüste oder in ein Loch oder in einen Berg.
Ganz besonders hat sich das Leben auch für afghanische Frauen geändert. Immer mehr ihre Rechte werden eingeschränkt. Frauen dürfen nicht mehr in Filmen und Serien mitspielen, Mädchen dürfen nicht zur Schule. Die schmerzliche Wahrheit, Frauen werden aus der Öffentlichkeit verbannt. Eine, die sich für afghanische Frauen stark macht, ist die Journalistin, Menschenrechtlerin und Aktivistin Düsen Tekal. Mit ihrer Organisation Hawar Help startete sie das Projekt Afghanistan We See You. Gestern war der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Und auch die Women's Conference for Afghanistan, organisiert von Düsen Tekal. Ich habe sie angerufen, um mich mit ihr über ihre Arbeit und die Situation der afghanischen Frauen zu unterhalten. Guten Morgen, Düsen Tekal.
Schönen guten Morgen.
Sie setzen sich mit Ihrem Verein für Menschenrechte ein. Als die Taliban im August diesen Jahres Kabul besetzt haben, haben Sie kurzerhand das Projekt Afghanistan We See You gegründet. Warum?
Die Taliban präsentiert sich der Weltgemeinschaft als gemäßigt in Zeiten der Digitalisierung. Vor wenigen Tagen ist eine diplomatische Delegation aus Deutschland nach Kabul gereist. Und das ist eine gute Gelegenheit für die Taliban, sich gemäßigt zu inszenieren. Aber wir sehen die wahren Hintergründe. Wir sprechen mit den Familien, Frauen und Angehörigen, die davon betroffen sind. Und vor wenigen Tagen zum Beispiel schrieb mir eine junge Frau, dass ihr Vater von der Taliban entführt wurde. Die Familie zahlte Lösegeld, $350.000. Die Taliban schickte als Antwort die enthauptete Leiche ihres Vaters. Sie schrieb mir, this is the true face of the Taliban. Und das ist das, worum es letztlich geht. Es geht darum, wer erzählt die Geschichten, wer legt die Menschenrechtsverbrechen frei. Und unsere Aufgabe ist, dass wir diese Frauen, diese mutigen Frauen, weiterhin alle Möglichkeiten geben wollen, dass sie über das, was dort passiert, reden.
Am Mittwoch wurde zum 2. Mal seit der Bundeswehr-Luftbrücke im August ein Charterflug mit mehreren hundert Menschen aus Afghanistan von der deutschen Regierung organisiert. Reicht das oder muss da mehr passieren?
Natürlich muss da mehr passieren. Es geht um die Fluchtursachenbekämpfung vor Ort. Wir können doch nicht alle Menschen ausfliegen. Es geht darum, dass wir die zivilgesellschaftlichen Akteure vor Ort stärken. Es geht darum, dass wir die Entwicklungszusammenarbeit weiter stärken. Es geht darum, wohin fließt das Geld. Und dieses Geld muss eingesetzt werden bei den Akteuren vor Ort, die Hilfe leisten. die sich dafür einsetzen, Frauenrechte weiterhin zu gewährleisten. Es geht darum, dass beispielsweise auch das Thema Bildung gar keine Rolle mehr spielt. Seit 69 Tagen sind die meisten Bildungseinrichtungen für Mädchen geschlossen. Die Taliban haben zwar versprochen, die Schulen nach der Winterpause wieder zu öffnen, das sind dann aber nochmal 117 Tage ohne Schulbildung. Und wir sagen, Schulbildung ist kein Verbrechen, es ist ein Menschenrecht. Und ich finde, insbesondere in Deutschland haben wir eine besondere Verantwortung den Frauen und der Bildung gegenüber, denn das war genau der Grund, warum unsere Bundeswehrsoldaten dort damals hingefahren sind.
Frauen dürfen nicht mal mehr in Filmen und Serien zu sehen sein. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn Frauen komplett aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen werden?
Als Menschenrechtsorganisation, die sich für Frauen aus IS-Gefangenschaft einsetzt, wissen wir aus eigener leidvoller Erfahrung, dass es immer als erstes die Frauen sind, die unter dieser Entrechtung zu leiden haben und dass sie deswegen auch zum Schweigen gebracht werden. Denn Frauen sind Teil der Lösung, wenn wir sie zu Akteurinnen des Wandels machen. Die IS-Überlebenden sagen, wir sind keine Opfer, wir sind Survivor. Und genau das ist unser Ansatz, dass wir sagen, was können wir tun, um diese Frauen zu stärken? Und ich will es beschreiben mit einer Großmutter, die in Afghanistan zu ihrer Enkelin gesagt hat, es ist wie ein Tod auf Raten. Man stirbt jeden Tag ein bisschen mehr. Die Frage ist ja auch, was bedeutet Tod im weitesten Sinne? Und in dem Moment, wo die Menschen keine Freiheit haben, sind die Frauen in Afghanistan, das haben wir auf den Bildern gesehen, auch bereit, für ihre Freiheit zu sterben. Denn was ist eine Freiheit wert, die nicht gezeigt werden darf oder die unterdrückt wird?
Und was bedeutet das für uns? Was können wir ganz konkret machen, um Minderheiten und Frauen in Afghanistan zu unterstützen?
Ich glaube, dass es nicht nur darum geht, was Deutschland tun kann, sondern dass das Ganze eben auch auf europäischer Ebene behandelt und verhandelt werden muss. Wie sieht die Asyl- und Migrationspolitik der Zukunft aus, die, ich sage jetzt mal, angeblich wertebasiert ist? Denn dann müssen wir genau hier ansetzen, dann braucht es den Paradigmenwechsel. Die Europäische Union hat Hilfsgelder in Höhe von 1 Billion Euro für Afghanistan zugesagt. Damit zeigt sie, dass sie für den Schutz der Menschenrechte auch außerhalb des EU-Gebiets Verantwortung übernehmen will. Nur wo setzen wir genau dieses Geld an? Wir müssen die Frauen zu Breadbreakern machen. Das merken wir auch in den Frauenhäusern im Irak, dass in dem Moment, wo die Frauen ein Einkommen bekommen, sie auch ein Weiterkommen generieren und sie auch kulturell plötzlich ganz anders respektiert werden. Und das wünsche ich mir auch von unserer künftigen Ampelkoalition, die die Regierungsgeschäfte bald übernimmt, dass wir genau hier ansetzen. Und ich bin auch froh, dass wir Vertreter haben, beispielsweise wie die frauenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen, Ricarda Lang, dass Ursula von der Leyen mit einem Grußwort vertreten ist. Für uns geht es um Folgendes. Wir möchten die ungehörten, mutigen Frauen mit den politischen Entscheidungsträgerinnen zusammenbringen. Und das, was dann dabei rumkommt, ist genau der Change, den wir uns wünschen.
Absolut. Vielen Dank, Dizin Tekkal.
Sehr gerne.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Volker Wissing ist Generalsekretär der FDP und bald der neue Verkehrs- und Digitalminister in Deutschland. Er war gestern an Bord unserer Pioneer One und er weiß genau, was bei ihm im Hausaufgabenheft für die nächsten 4 Jahre steht.
Wohin entwickelt sich die Fahrzeugindustrie? Wie gestaltet sich individuelle Mobilität? Was können wir mehr leisten im Bereich des ÖPNV? Wie können wir die Schiene attraktiver machen? Und was für eine Rolle spielt Digitalisierung in diesem Zusammenhang?
Außerdem staunen wir über die Inflationssorgen der EZB-Mitarbeiter. Und wir bangen einen Tag nach Thanksgiving mit den Amerikanern um das Weihnachtsfest.
Dieser Koalitionsvertrag, der heute vorgestellt worden ist, ist die Geburtsurkunde einer linksgelben Koalition.
Sagt Alexander Dobrindt von der CSU, der sich schon mal übt in seiner neuen Rolle in der Opposition. Das Framing links-gelb der Union ist natürlich eine gezielte Stichelei Richtung FDP. Es schwingt unterschwellig mit, dass die Liberalen sich einspannen lassen würden für eine ach so linke Politik. Der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker, hat einen Mann zum Interview getroffen, der unverdächtig ist, besonders links zu sein. Volker Wissing sitzt für die FDP im Bundestag. Er gilt als liberal-konservativ und er wird nicht nur der Verkehrsminister, sondern auch Digitalminister der neuen Regierung.
Herzlich willkommen an Bord, Herr Wissing.
Ich grüße Sie.
Ich wollte gerade schon fast Herr Minister sagen.
Im Moment sind wir froh, dass wir einen Koalitionsvertrag haben und bereiten jetzt den Parteitag vor, um
das Votum einzuholen.
Jedenfalls ist darin zu lesen, dass die FDP ein Ministerium besetzen darf. Das nennt sich Verkehr und Digitales. Und Volker Wissing soll es führen. Ist das so eine Art Zukunftsministerium?
Ja, denn die Mobilitätsfragen sind Zukunftsfragen. Im Ministerium für Verkehr und Digitales sind sehr viele Themen gebündelt, die Zukunftsthemen sind und die uns als Freie Demokraten auch besonders wichtig sind. Wohin entwickelt sich die Fahrzeugindustrie? Wie gestaltet sich individuelle Mobilität? Was können wir mehr leisten im Bereich des ÖPNV? Wie können wir die Schiene attraktiver machen? Und was für eine Rolle spielt Digitalisierung in diesem Zusammenhang? Das finde ich hochspannend.
Mobilität und Digitales, da denke ich sofort an meine letzte ICE-Fahrt, die leider wieder einmal ohne WLAN funktionierte. Wenn Sie wirklich schnell beliebt werden wollen, Herr Wissing, machen Sie doch einfach mal schnelles Netz an Bord der Bahn möglich.
Guter Vorschlag.
Ginge das? Könnten Sie das?
Wir wollen das und ich glaube, die Attraktivität der Bahn hängt ganz entscheidend auch davon ab, ob sie auch die notwendige Versorgung mit Mobilfunk und auch mit WLAN wirklich lückenlos sicherstellen kann. Auch die Pünktlichkeit ist eine wichtige Frage. Das wird mir nicht gleichgültig sein.
Gibt es für Sie eine Art Äquidistanz zwischen den Verkehrsträgern oder sagen Sie, wir als FDP sorgen eben auch dafür, dass das Auto nicht zu kurz kommt in einem rot-grünen, dominierten Regierung in den nächsten 4 Jahren.
Für die FDP war es immer wichtig, dass Mobilitätsbedürfnisse der Menschen, die individuellen Wünsche der Menschen, auch ein Angebot erfahren. Wir wollen nicht die Einheitsmobilität für alle Deutschen, sondern wir wollen, dass die Menschen wählen können, das Passende für sich aussuchen können. Es ist ein Unterschied, ob man weit pendeln muss oder nicht. All diese Dinge sind nicht gleich, weil Menschen nicht gleich sind und Lebenssituationen nicht gleich sind. Und ich finde es ganz wichtig, dass wenn wir uns auf den Weg machen zu klimaneutraler Mobilität, dass wir keine und keinen vergessen.
Und wenn die deutsche Autoindustrie keine Verbrennermotoren, Fahrzeuge mehr verkaufen dürfte, hätten wir hier ein ernsthaftes volkswirtschaftliches Problem.
Gleichzeitig brauchen wir aber auch die Beantwortung der Frage, wie können wir global Klimaschutz betreiben. Es kann uns auch nicht am Herzen liegen, dass wir in Deutschland CO2-neutral fahren und gleichzeitig überall in der Welt Verbrennungsmotoren CO2 emittieren. Also es ist eine große Herkulesaufgabe und ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir das im Schulterschluss gemeinsam mit der Automobilindustrie entwickeln und nicht gegen sie und schon gar nicht ausschließlich den Binnenmarkt im Blick haben. Wir müssen global denken, weil wir von globalem Handel leben.
Ich versuche zu verstehen, wo die FDP da steht. Mobilitätswende, habe ich Sie jetzt richtig verstanden, wollen Sie. Aber Sie wollen sie nicht auf Teufel komm raus in der Schnelligkeit, die die Grünen Sie wollen? Oder wo ist da der Konflikt?
Ich will sie schnell und ich finde, dass wir das Thema Geschwindigkeit als Wettbewerbschance nutzen sollten. Der Standort, der am schnellsten CO2-Neutralität erreicht, ist international der wettbewerbsfähigste. Wir müssen den Takt vorgeben. Aber dabei dürfen wir nicht über die eigenen Füße stolpern.
Aber Sie muten der Automobilindustrie auch einiges zu. Und Dieselprivileg steht im Koalitionsvertrag. Da geht die neue Ampelregierung ran, aber auch der Auslaufen der Umweltprämie. Hatten Sie schon die Präsidentin des Automobilverbands Hildegard Müller am Telefon, die sich beschwert hat? Oder?
Ich habe vor 1,5 Stunden mit ihr gesprochen.
Sehen Sie, habe ich mir gedacht. Und ist sie halbwegs zuversichtlich, dass dieser Koalitionsvertrag vielleicht doch nicht die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie schwächt?
Ich berichte ungern aus Gesprächen, die ich mit einzelnen Leuten führe, aber ich bin mir sicher, dass der gute Ton und der gute Dialog eine große Voraussetzung darstellen, um gemeinsam Probleme zu lösen.
Was fährt Volker Wissing privat in Rheinland-Pfalz?
Ich fahre ein Hybridfahrzeug und lege damit aber meistens nur relativ kurze Strecken zurück, weil ich beruflich so viel Auto fahren muss, dass es mir privat eher eine Belastung ist. Ich bin meistens zu Hause.
Ganz ehrlich, wie viele Punkte in Flensburg?
Keinen.
Null? Herr Wissing.
Es ist so. Und ich hoffe, dass es so bleibt, aber manchmal ist es ja auch Glück.
Ihr wahrscheinlicher Vorgänger dann, sollte es dazu kommen, Andi Scheuer hat ein großes Problem gehabt, vor allem in der Öffentlichkeit, auch vor allem immer noch wegen des Themas Maut. Ist das etwas, wo Sie sagen, lasst uns das ganz schnell abräumen und ich versuche da einen Vergleich zu machen, damit wir einmalig vielleicht zahlen, aber das Thema endlich hinter uns lassen? Oder ist die Idee dahinter, nämlich eine gebührenfinanzierte Nutzung in Europa einzuführen, eine richtige?
Wir brauchen eine europäische Lösung. Der Weg hin zur Elektromobilität verändert ja auch die Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur. Wenn wir irgendwann einmal alle elektrisch fahren, dann wird der Staat null Einnahmen über die Mineralölsteuer haben. Das kann er sich gar nicht leisten. Also muss man sich mit der Frage beschäftigen, wie löst man das dann? Ich halte nicht viel davon, wenn wir den gleichen Fehler machen wie bei der Maut zu den früheren Zeiten, wo jedes Land in Europa sich was Eigenes ausdenkt. Sondern ich finde, es gehört auch zu einem modernen Europa dazu, dass wir dann ein einheitliches System haben. Und das würde ich mir wünschen, das zu entwickeln. Und ich halte das auch für eine zukunftsgerichtete Politik. Die Dinge, die jetzt schiefgelaufen sind, was die Maut angeht, leider schiefgelaufen sind, die muss man aufarbeiten. Das gehört dann dazu. Aber für die Zukunft wünsche ich mir eine europäische Lösung, die eben auch diese Zukunftsfragen beantwortet. Wie geht es denn dann, wenn der Staat keine Mineralölsteuer mehr einnimmt?
Herr Wissing, Sie werden eine Art Digitalminister, auch das haben wir jetzt gelesen. Heißt das, dass alle Digitalthemen künftig im Verkehrsministerium zusammengezogen werden?
Das werden wir im Detail uns anschauen. Wichtig ist, dass wir ein Ministerium haben, das die zentralen Fragen der Digitalisierung beantwortet. Da geht es um die Frage, wie demokratisiert man öffentliche Daten? Der Staat verfügt über sehr viele Daten, die man gut gebrauchen kann, auch für private Anwendungen. Natürlich können das nicht Daten aus dem Sicherheitsbereich sein, aber nehmen Sie aus dem Verkehr ein Beispiel. Baustelleninformationen, wann eine Baustelle eingerichtet wird und wie lange sie besteht, das kann man viel früher schon öffentlich über Datentransfer bekannt geben, sodass Navigationssysteme sich darauf einstellen können oder auch Verkehrsplanung sich darauf einstellen kann. Das sind Dinge, die gehören selbstverständlich zu einer modernen, digitalisierten Gesellschaft. Und das können Sie auch in anderen Bereichen sehen, etwa in der Landwirtschaft. Da gibt es viele Daten, Wetterdaten, Georeferenzdaten, die der Staat besitzt und die sehr nützlich sein können für Smart Farming-Anwendungen. Wenn der Staat aber auf den Daten sitzen bleibt und die privaten Nutzer sie nicht abrufen können, dann kann Smart Farming jedenfalls nicht auf einem hohen Niveau stattfinden. Und diese Dinge müssen passieren und dass man das anstößt und antreibt und auch die notwendigen gesetzlichen Regelungen dafür schafft, das sehe ich als eine wichtige staatliche Aufgabe an, die auch nur der Staat erledigen kann. Niemand kann öffentliche Daten zur Verfügung stellen, außer dem Staat selbst.
Eine andere Sache, die nur der Staat organisieren kann, ist Smart Government. Sind Sie der Mann, der die träge bürokratischen Strukturen und oftmals analogen Strukturen dann digitalisieren muss und sollte?
Wie wir das im Einzelnen umsetzen, werden wir jetzt in den nächsten Tagen miteinander klären. Das sind dann Fragen der Geschäftsordnung oder der Organisation auch einer künftigen Regierung. Das will ich jetzt im Detail nicht beantworten. Aber gleichwohl kann nicht Digitalisierung die Sache nur eines Ministeriums sein. Natürlich muss Digitalisierung von allen auch verinnerlicht und umgesetzt werden. Die Digitalisierung der internen Abläufe, das ist etwas, was jedes Haus natürlich nur selbst machen kann. Gleichzeitig braucht man eben aber auch eine Strategie, eine gemeinsame Strategie, wie die Aufgaben bewältigt werden können, die ich vorhin beschrieben habe. Insofern musste eine gute Lösung gefunden werden, dass wir das bei einem Ministerium bündeln, halte ich für richtig. Aber es bei einem Ministerium zu bündeln, ist ja kein Selbstzweck, sondern es muss immer der Sache dienen.
Aber jetzt ist ja schon die digitale Infrastruktur im Verkehrsministerium angesiedelt. Zumindest bei dem Thema, muss ich sagen, ist ja relativ wenig passiert. Es gibt 42 Millionen Haushalte in Deutschland. Schätzen Sie mal bitte, Herr Wissing, wie viele davon haben einen Glasfaseranschluss? Also richtig schnelle Leitung mit 1000 Megabit pro Sekunde. Schätzen Sie mal.
Ich habe die Zahlen nicht jetzt im Blick, aber es ist erschreckend wenig.
Und 6 Millionen.
Ja, das ist erschreckend wenig und wir haben auch viele weiße Flecken in diesem Bereich, auch was die Mobilfunkversorgung angeht. Das ist für viele ein großes Ärgernis, wenn man heute die Fahrzeiten nutzen möchte, um zu kommunizieren und das nicht kann. Das ist in einem modernen Staat nicht angemessen. Und diese Dinge jetzt anzugehen, das ist, glaube ich, eine vornehme Aufgabe und das muss jetzt auch passieren. Aber ich will dabei nicht zurückblicken und mit dem Finger auf Vorgänger oder Vorgängerregierungen zeigen, weil ich glaube, das hilft nicht weiter. Wir müssen jetzt die Probleme angehen. Wir müssen mutig das machen. Und wir haben uns ja als Fortschrittsregierung das Ziel gesetzt, sichtbar das Land moderner zu gestalten.
Michael Bröker und der designierte Verkehrsminister Volker Wissing haben noch weiter gesprochen. Zum Beispiel über die Ampel-Koalitionsverhandlungen, die Wissing als FDP-Generalsekretär natürlich sehr eng begleitet und mitgeprägt hat. Diesen Teil des Gesprächs hören Sie dann heute ab 12 Uhr in unserem Podcast Hauptstadt – Das Briefing auf thepioneer.de.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass die Mitarbeiter der EZB jetzt eine Aufstockung ihres Gehalts verlangen, und zwar als Ausgleich zur Inflation. Dabei ist die Inflation doch, wenn man der EZB-Chefin Christine Lagarde glaubt, schon bald wieder vorbei.
Inflation increased to 3.4% in September. We expect it to rise further this year. But while the current phase of higher inflation will last longer than originally expected, we expect inflation to decline in the course of next year.
Doch nicht alle teilen diese Überzeugung. Zum Beispiel der Commerzbank-Volkswirt Jörg Krämer sagte gerade erst bei Bild TV:
Wir sollten diese Inflationsprobleme, diese Inflationsrisiken nicht kleinreden. Die sind da, insbesondere wenn Sie weiter rausschauen und mehr in die Zukunft schauen.
Aber nicht nur Ökonomen sehen die Inflation kritisch, offenbar eben auch die EZB-Mitarbeiter. Sie fordern nun eine Aufstockung ihrer Gehälter, um diese vor der weiteren Inflation zu schützen. Die EZB will laut Bloomberg ihren Mitarbeitern zukünftig 1,3% mehr Gehalt zahlen. Da die Bundesbank aber von 6% Inflation ausgeht, reicht das nicht aus. Christine Lagarde sollte sich also schleunigst mal um ihre Mitarbeiter kümmern. Solange sie nicht mal ihr eigenes Haus unter Kontrolle hat, wird sie ihre Geldpolitik auch nicht auf der internationalen Bühne verkaufen können.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass über dem amerikanischen Weihnachtsfest dunkle Wolken hängen. Gestern feierte ja ganz Amerika Thanksgiving, übrigens zum 400. Mal. Wir beamen uns zusammen mit dem amerikanischen History Channel nochmal zurück an die Anfänge dieser Tradition.
The first Thanksgiving happened in 1621, after the Pilgrims landed at Plymouth Rock in Massachusetts the previous year. In the hostile New World, they triumphed over hardship with an abundant harvest, then invited a few native people for an historic turkey feast.
Vollgefüllt von Truthahn, Pumpkin Pie und Cranberry Sauce rollt sich ganz Amerika dann heute am Black Friday runter vom Sofa in die Malls und Warenhäuser und geht auf die Jagd nach Weihnachtsgeschenken. Doch da könnte es so manch enttäuschtes Gesicht geben, denn Sie ahnen es, auch in den USA stocken die Lieferketten, wie dieser Logistiker in einem TV-Beitrag der Deutschen Welle beschreibt.
Was derzeit passiert ist, dass die Güter auf dem Weg zwischen den Transportwegen, Schiff und Schiene zum Beispiel, hängen bleiben. Alles landet in Verteilzentren und das wird über LKW abgewickelt.
Die Folge ist, dass diese Verteilzentren momentan überquellen und die Masse der Waren und Güter von den LKW-Fahrern im Land kaum noch bewältigt werden kann. Der amerikanischste aller amerikanischen Berufe, der Trucker, fährt sozusagen auf Reserve. Die Kollegin der Deutschen Welle, Kerstin Schweizer, hat einen von ihnen interviewt.
Derzeit fange ich um 4 Uhr morgens an und manchmal endet meine Schicht dann erst um 1, 2 oder 3 Uhr morgens. Ich arbeite durch, 2 Schichten am Stück.
Da kommt Frust auf und viele Trucker schmeißen gerade den Job und wechseln in kleinere Autos, zum Beispiel zu privaten Fahrdienstanbietern, die viel besser bezahlen und wo man keine Doppelschichten schieben muss. Hier taumelt ein amerikanischer Mythos. Der Trucker ist eine Mischung aus modernem Cowboy, König des Highways und des rebellischen Freiheitsnomaden. Man sollte vernünftige Arbeitsbedingungen und bessere Verdienstmöglichkeiten schaffen, sonst stirbt ein Stück Amerika. Ich wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Start in das Wochenende. Ich bin Chelsea Speaker. Am Montag ist Gabor Steingart wieder für Sie da. Same time, same place.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again.